Wir beschäftigen uns seit zwei Sonntagen mit einem Thema, was uns berührt und berühren soll, nämlich wie können wir unseren sozialdiakonischen Auftrag in dieser Welt an anderen Menschen noch viel besser wahrnehmen, persönlich und auch gemeindlich. Ich möchte euch zu diesem Thema ein Buch empfehlen. Ich habe das am Donnerstag gekriegt und am Freitagmorgen habe ich mir einen halben Tag Zeit genommen und dann habe ich das in einem Zug durchgelesen. Atemberaubend von einem amerikanischen Pastor, Tim Keller. Warum Gerechtigkeit, Gottes Großzügigkeit, soziales Handeln und was ich tun kann. Also das vieles kann man nicht auf unsere Situation übertragen, aber manche Anregungen unwahrscheinlich spannend. Ich rate euch, dieses Buch wirklich zu lesen. Das ist gut, es kostet, ich merke, die gleichen sich auch schon den Tankstellen an, die Buchhandlungen, 14,99. Also 15 Euro. Tolles Buch. Karl-Heinz Gassner, ich darf dich bitten, mal hier nach vorn zu kommen. Wo ist mein zweites Mikrofon? Dort. Wir kennen uns schon eine gute Weile, Karl-Heinz, deshalb darf ich du zu dir sagen. Und schön, dass du da bist. Wenn ich hier darauf schaue, muss ich drauf schauen, das weiß ich gar nicht, da bist du ja ein ganz berühmter Mann. Anerkannte und zugelassene Ausbildung für Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. Du hast Erfahrung und Arbeit mit von Alkohol und anderen drogenabhängigen Menschen. Und du bist 12 Jahre Leiter des Wiechernheims hier in Heidelberg in der Plöck gewesen, einer sozialtherapeutischen Einrichtung für Menschen in besonders sozialen Schwierigkeiten. Eigentlich müsstest du predigen und nicht ich, das wäre viel besser, Karl-Heinz hier. Karl-Heinz, vor 14 Tagen habe ich hier der Gemeinde im Gottesdienst erzählt, dass sich an einem Freitagabend ein Nicht-Sesshafter hier bei uns vor die Haustür der Gemeinde in einem Schlafsack hingelegt hat. Neben ihm stand eine Flasche Bier und ein Schild mit einer Bitte um eine Spende. Wie hättest du reagiert?
Ja, also ich hätte ihn angesprochen. Geht das hier, ja? Oder hören Sie mich auch so? Ich bin auch gewohnt, laut zu reden, wenn es sein muss.
Ich schaffe das schon.
Ja, also, ich würde zunächst ihn einmal, jetzt geht's, ja. Ich würde ihn zunächst einmal ansprechen und ihn fragen, wie kann ich Ihnen helfen? Und auf keinen Fall würde ich ihm natürlich Geld geben. Auf der anderen Seite, da ich ja nun ein bisschen weiß, wo es lang geht in diesem Falle, würde ich ihm auch Möglichkeiten aufzeigen, wo er eine Übernachtung finden kann.
Ja, danke mal. Später habe ich dann der Gemeinde erklärt, dass dieser Nicht-Sesshafte vor der Tür einer aus unserer eigenen Jugend war, der ein Experiment mit dieser Gemeinde machen wollte, wie sie darauf reagiert.
Aha, deswegen die Bierflasche, ne?
Vielleicht. Vielleicht. Ja, okay. Also ich weiß jetzt nicht, was er sagen würde, wer den Test von uns hier bestanden hat. Sag mal, wie gehst du denn mit Menschen, mit Nicht-Sesshaften um, die zum Beispiel uns in der Hauptstraße immer wieder begegnen, dort sitzen, betteln, Zeitungen verkaufen wollen und so? Was machst du?
Also nächstes Mal noch eine Anmerkung zu dem eben geschilderten Fall. Ich weiß ja nicht, ob Fachleute unter uns sind, aber der Begriff oder das Wort Nicht-Sesshafte ist eigentlich in der Fachsprache unerwünscht, weil diskriminierend hat seine Geschichte, dazu möchte ich jetzt weiter ausführen. Und das andere hat mich auch schon stutzig gemacht. Wer die Szene ein bisschen kennt, der würde ja staunen darüber, dass einer, der sich also da vor ein Gemeindehaus niederlässt, eine Bierflasche mitbringt. Das ist nämlich total anti-attraktiv und nicht umsatzfördernd. Der würde vielleicht als Mann der Szene, würde er sein Alkohol in eine Milchtüte oder in eine Safttüte füllen, aber nicht die Bierflasche hinstellen. So, und jetzt kommen wir zur... Jetzt kommen wir zur Hauptstraße. Also, ich gehe mal davon aus, dass es selbstverständlich ist, für Christen Gutes zu tun. Und ich gehe auch davon aus, dass der ein oder andere, wenn er so jemandem begegnet, ja, was denn tut. Für mich ist es natürlich so, in der Hauptstraße, begegne ich ja vielfach Leuten, die ich kenne. Das ist gefährlich, nicht? Und immer wieder bekannte Gesichter. Wochentags würde ich dem Betreffenden, wenn er völlig fremd wäre, empfehlen, zur Fachberatung zu gehen. Es gibt ja in Heidelberg genügend Angebote für Personen aus dem Wohnungslosen- oder Obdachlosenbereich. Da ist das Karl-Klotz-Haus in der Kaiserstraße. Auch da wiederum kein Geld geben, denn Geld ist eigentlich für solch einen Menschen kontraproduktiv. Ich möchte Ihnen einmal sagen, wie solche Leute, darf ich mal den Ausdruck verwenden, ticken. Wir haben oft Probleme gehabt mit der Tatsache, dass man betteln darf, weil eine Sitzung von 2 Stunden bringt mehr Geld ein, als wenn einer den ganzen Tag arbeiten würde. Also ist das eine ganz echte Gefahr für eine fachliche, sachliche, richtige Resozialisierung. Ich werde Ihnen ganz glatt sagen, wie ich reagiere. Und Sie mögen mir das verzeihen, ich gehe vorbei. Weil ich zu viel weiß und zu viel die Probleme und genau die Probleme kenne. Denn jeder Obdachlose, Wohnungslose hat ein Recht, wie alle anderen, auf Hartz IV, auf eine Grundversorgung. Und die wird auch wahrgenommen. Wird angenommen und dazu eben noch den schönen Ertrag, damit der Konsum von Alkohol steigt. Ist das ausreichend beantwortet?
Ist ausreichend beantwortet.
Gut.
Das war die Frage schon, die hast du mitbeantwortet, wo vom Staat bzw. der Stadt Heidelberg auch, was wird für diese Menschen getan. Aber ich will mal vielleicht einen Schritt weitergehen. Wo siehst du vielleicht die viel größere Not von Menschen auch in unserer Stadt, denen man in irgendeiner Weise begegnen sollte?
Ja, also zunächst mal ganz klar, ich kann das sagen, ich blicke zumindest was die Situation in Heidelberg betrifft, 20 Jahre im Dienst zurück, in Michernheim 12 Jahre und kenne also die Szene sehr gut. Allein die Fachberatungsstelle hat ja 5 Sozialarbeiter, die der Staat bezahlt, die Stadt. Da ist ein Streetworker dabei und 25 Ehrenamtliche. Dazu kommen andere Einrichtungen der Diakonie, die kennen vielleicht Manna. Und im Winter gibt es momentan sogenannte Frühstückswochen, die gibt es auch schon seit über 20 Jahren, die vor allen Dingen von ACK-Gemeinden, also Gemeinden der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ja, betreut werden. Und da kann man also jeden Tag ein ausgewogenes, manchmal überwogenes Frühstück bekommen. Und die Adventisten, die sorgen dann, dass sonntags die Leute auch was zu essen haben. Im Gegensatz zu dieser meines Erachtens Überversorgung von Wohnungslosen und Obdachlosen gibt es natürlich viele, viele andere Bedürftige. Und ich habe mir mal so ein bisschen Notizen gemacht, wo ich vielleicht Probleme sehe, wo man handeln könnte. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das erste Problemfeld zunächst einmal wir selbst sind, unsere eigenen Familien. Es ist natürlich schön, sich um andere zu kümmern, aber Oma und Tante, die da alleine zu Hause sitzt, eben nicht zu besuchen. Kinder und Jugendliche, da machen sie schon viel. Senioren. Wer die Rhein-Neckar-Zeitung hat, wird ja wohl gelesen haben, was da steht. Auf Seite 13. Ja? Alkohol gegen Einsamkeit. Mehr als 1/3 aller über 60-Jährigen, das ist also 1/3 der Gesamtbevölkerung, leiden an diesem Problem. Schauen Sie es an, lesen Sie es mal durch. Dann müsste man fragen, was kann eine diakonische Gemeinde für Alleinerziehende tun, zur Unterstützung für pflegende Angehörige und betteln um Geld, damit die Christen ihr soziales Gewissen beruhigen. Ich denke, da sollten wir sehr wachsam sein. Ich möchte Ihnen abschließend zu diesem Punkt mal etwas lesen, was der Gründer des Sozialwerkes Salem, Bruderschaft, geschrieben hat: Trotz unermüdlichen und bestmöglichen Einsatzes durch meine Mitarbeiter und mich gab es nur geringe Möglichkeiten, die Obdach- und Wohnungslosen einem geordneten Leben zuzuführen. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit in den Großstädten Deutschlands hat dieses Werk seine Arbeit aufgegeben in Bezug auf Wohnungslosen, hat sich anderen Problemfeldern zugewendet.
Dankeschön. Eine ganz kurze letzte Antwort. Wo bist du selbst sozialdiakonisch tätig?
Ja, also ich bin seit 7 Jahren Gefängnispfarrer in der JVA Hislau. Gestern hatten wir Gottesdienst da und der Bernhard Rüssel war mit dabei, einer meiner Helfer da. Auch da muss ich sagen, muss man sehr vorsichtig sein, dass Menschen, die da mitarbeiten wollen, nicht überaktiv werden und dann mehr schaden als helfen. Ich möchte noch etwas sagen zu den Angeboten. Es gibt Broschüren, das ist jetzt zum Beispiel die Broschüre für den Rhein-Neckar-Kreis. Da gibt es eine, die habe ich noch mit verfasst vor 20 Jahren, über die Arbeiten und Möglichkeiten der Hilfe in Heidelberg. Also auch da können Sie sich gegebenenfalls informieren. Und da Sie ja im Zeitalter des Internets sind, sehe ich keine Probleme, dass irgendetwas schieflaufen konnte in der FEG in Heidelberg.
Herzlichen Dank, Karl-Heinz Gassler. Es wird auch heute wieder ein Handout geben, wo man in den Hauskreisen nacharbeiten kann und nachlesen kann, ganz gewiss. Unser sozialdiakonischer Auftrag. Wir haben in der vorigen Woche so eine Zeichnung, vor 14 Tagen so eine Zeichnung gesehen, aus so einem Brunnen mit so 3 Schalen. Und daran habe ich versucht, etwas deutlich zu machen. Das erste ist die Schale wirklich von Gottes Liebe, die unser Herz erreichen muss. Gottes Liebe und Erbarmen ist grenzenlos. Und Tim Keller schreibt in seinem sehr lesenswerten Buch diesen Satz: Ob du wirklich in der Gnade lebst, das sieht man daran, inwiefern dein Herz erbarmungsvoll für andere Menschen schlägt. So, ob man sich Menschen, wie und ob man sich Menschen zuwendet, da sieht man, ob man wirklich ganz auf die Gnade setzt oder ob man noch seine eigenen Verdienste bei Gott in die Waagschale werfen möchte. Hochinteressant, die Beziehung. Der Mensch, der in seinem Herzen begriffen hat, was Gnade ist, der wird Barmherzigkeit üben. Dem hat Gott das Herz verändert. Und dem hat Gott eine ganz neue Liebe, eine ganz neue Sicht ins Herz gegeben. Daraus erwächst das andere, diese Liebe Gottes, die fließt über und die bewährt sich zuerst in der Gemeinde. So schreibt das Paulus in Galater 6, Vers 10. Zuerst in der Gemeinde. Da möchte Gott in dieser Welt demonstrieren, was er will, was er für diesen ganzen Kosmos vorhat und wozu er Menschen zum Christsein berufen hat. Nicht nur, dass sie sich an ihrem eigenen Heil freuen, sondern dass sie von der empfangenen Liebe untereinander wirklich weitergeben. Und diese Schale fließt dann über und sie kommt zu allen Menschen, die in irgendeiner Weise die Liebe Gottes nötig haben. Das prägt unser Leben. Und kein geringerer als Paulus schreibt einmal im Korintherbrief: Die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, die bestimmt mein ganzes Leben. Oder da steht im Griechischen das Wort, das treibt mich an. Diese Liebe des Christus, die treibt mich an. Ich kann gar nicht anders. Sie treibt mich an. Und im Galater 5 steht dieser bekannte Satz: Bei Christus zählen keine frommen Übungen, sondern nur der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Da steht im Griechischen das Wort Energie. Der Glaube, der sich auf Augen, Hände und Füße überträgt, der energisch zupackt. Das ist ein echter Glaube. Alles andere, das ruht in meiner Seele, sagt Paulus. Glaube ohne Taten und Werke, der ist tot, ist fromme Einbildung. Ich habe mich gefragt, wie nehmen eigentlich Menschen um mich herum meinen Glauben wahr? Und ich möchte dich bitten, dass du auch diese Frage stellst. Bin ich so bekannt in meiner Nachbarschaft, in meiner Umgebung, dass ich einen Glauben an Christus habe, der energisch zupackt, der sich auch mal die Zeit durcheinander bringen lässt und alle Pläne und die Terminkalender und der sich auch mal von der Not treiben lässt, energisch zupacken. Das möchte ich. Ich las die Tage diesen Satz: In der diakonischen Haltung sollten sich Christen von keinem Menschen in dieser Welt etwas vormachen lassen. Das sollte das Markenzeichen sein für Menschen, die Christus im Herzen haben. Und es darf wirklich nicht so sein, wie ich mal von jemand hörte: Wissen Sie, ich wollte den und den in der Nachbarschaft nicht fragen, der ist ja so in der Gemeinde aktiv und hat nie Zeit. Da wollte ich ihn nicht fragen und stören mit dem, was ich im Herzen habe. Es sollte umgedreht sein, oder? Da ist einer, der geht in die FEG oder eine andere Gemeinde in Heidelberg. Zu dem kannst du immer kommen. Den kannst du auch notfalls nachts aus dem Bett trommeln. Und dessen, der wird sich deiner annehmen, der wird mit dir nach Lösungen suchen. Und der wird dich nicht abspeisen. Der hat ein sehr warmes Herz und er nimmt sich Zeit. Warum? Weil unser Gott anders ist. Weil unser Gott anders ist. Gott stellt sich so vor im Alten Testament: Gott ist ein Vater der Witwen und Waisen. Das heißt, er solidarisiert sich mit ihnen. Das waren damals die besonders Schutzbedürftigen, die besonders Hilfsbedürftigen. Und Gott sagt, die liegen mir am Herzen. Die liegen mir vor allen anderen am Herzen. Und da könnte man die Liste vielleicht noch etwas weiter folgern. Gott ist ein Vater der Witwen und Waisen. Ich weiß nicht, wie du dich vorstellst, wenn du um eine Vorstellung gefragt wirst. Gott sagt, ich bin der Vater von Witwen und Waisen. Die Götter damals, die identifizierten sich immer nur mit den Hohen, mit den Königen und Heerführern, mit den Mächtigen, aber nie mit den Armen und Ausgeschlossenen, nie. Der Gott Israels ist eine rühmliche Ausnahme. Und Israel soll einen Gegenentwurf leben zu all dem, was damals bei Menschen gang und gäbe war. Sie sollen auch ein Herz für Witwen und Waisen haben. Und Jesus kommt in diese Welt und sagt, ich bin gekommen für die Kranken und nicht für die Gesunden. Ich bin gekommen für die Sünder und nicht für die Gerechten. Denen habe ich nichts zu sagen. Die werden an mir vorbeigehen. Ihr Lieben, deshalb soll die Gemeinde und deshalb soll jeder Christ einen Unterschied ausmachen. Wir hatten in der Woche ein Gespräch im Hauskreis und dann stellten wir fest, das, was Gott ist und was Jesus lebt, das steht diametral zu den Lebensentwürfen auch des modernen Menschen. Da sind wir nicht automatisch drin. Dienen, das ist, hat nicht jeder von uns auf der Pfanne. Sondern mehr genießen in irgendeiner Weise. Das, was Jesus erwartet, das geht gegen den Strich, gegen das, was gang und gäbe ist. Sind die Lebensentwürfe nicht anders? Dienen ist nicht das Motto. Und deshalb ist das Reich Gottes die umgestürzte Welt. Da ist etwas passiert, dass sie anders ticken, wie es eben hieß. Dass da etwas passiert ist, bei ihnen im Kopf beginnend, das Herz erfassend und dann das Leben umspannend. Dass Gottes Liebe durch den Heiligen Geist den Unterschied ausmacht und Herzen erwärmt, die vorher anders waren. Christsein, so hat das hier mal jemand gesagt, heißt radikal sein. Radikal anders sein. Radikal anders sein. Schaut, und das beste Beispiel ist ja unser Herr. Da ist er eines Tages im Jüngerkreis zusammen und auf einmal bindet er sich, der Herr, der diesen Kosmos geschaffen hat, dann bindet er sich die Sklavenschürze um, kniet vor den Jüngern nieder und beginnt ihnen die Füße zu waschen. Da haben wir die Szene. Der Petrus reagiert, wie wir alle, unser Herr, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch unter deinem Niveau, du bist ja der Herr. Und Jesus sagt, lass mich nur. Das ist mein Auftrag von meinem Vater. Und dann säubert er ihnen die Füße, tut einen Sklavendienst, solidarisiert sich mit den Menschen in dieser Welt. Das ist das Andersartige. Und das pflanzt dieser Herr in Kopf und Herz bei uns Menschen. Ich muss hier ein bisschen abkürzen und einfach ein bisschen springen. Wie können wir denn ganz konkret helfen? Wie? Ganz konkret. Ich möchte vier Dinge nennen. Erstens, ich brauche ein bereites Herz. Wir haben ja abgestumpfte Gewissen, oder? Kennt ihr das auch? Manchmal schalte ich im Fernsehen ab. Dann sage ich, jetzt habe ich genug gesehen. Genug gesehen von dem Elend der Welt und wo wieder Spendenaufrufe sind und so weiter. Mein Hirn und mein Herz kann es nicht mehr packen. Kennt ihr das auch oder bin nur ich so? Unsere Herzen müssen warm bleiben. Und ich glaube, zeitlebens, das ist meine tiefste Überzeugung, zeitlebens, dass ich nie in den christlichen Lehnstuhl kann und die Dinge abdrücken, wegdrücken. Jesus muss auch mich immer wieder neu frei machen, dass unsere Herzen nicht besetzt werden und dass wir vor allem nicht dauernd um uns selber kreisen. Davon wird niemand gesund, nur krank. Und dass ich nur an meinem eigenen Wohlergehen und an meinem kleinen Reich interessiert bin. Und dass ich den Dienst an Gottes Ebenbildern, an Gottes Lieblingen in irgendeiner Weise vergesse. Und dass ich mir Erinnerung rufe, warum bist du eigentlich Christ geworden? Nicht nur, um unheimlich viel für dich zu profitieren, das auch, sondern Gott hatte ein Ziel mit deinem Leben. Du bist zum Glauben gekommen, um jetzt zu dienen. 1. Thessalonicher 1,9. Um zu dienen. Das hat Gott in dir angelegt. Und deshalb muss immer wieder das Wunder passieren bei mir und ich glaube auch bei dir, dass wir beginnen, unseren Reichtum zu teilen, Rücksicht nehmen auf die, die Hilfe brauchen und uns anrühren lassen von fremder Not. Dass die, die satt geworden sind, ich habe den Eindruck, wir sind alle satt geworden, dass wir nie den Blick verlieren zu denen, die hungern. Dass die Erfolgreichen, die Gott gesegnet hat, auch so, dass sie nie den Blick verlieren für die Arbeitslosen. Dass die, die gesund sind, von Herzen dankbar sind, beschenkt von Gott sich fühlen und auch diese Gesundheit in den Dienst an anderen Menschen und an Kranken in irgendeiner Weise wirklich zum Tragen kommen lassen. Dass die, die großen Grund zur Freude haben, dass die auch die Traurigen sehen. Und die, die jubeln können, vielleicht auch heute Morgen jubeln können, dass sie auch eine Empfindsamkeit sich bewahren für die, die heute Morgen hierher gekommen sind mit einem ganz schweren Herzen, die klagen, die schreien und sieht das keiner. Dass wir empfindsam bleiben. Die, die sich an der Gemeinschaft freuen, die mittendrin sind, dass wir die nicht vergessen, die sich schwer tun, reinzukommen, die am Rande stehen, sogar an der Rande der Gemeinde. Die, die im Glauben wirklich felsenfest und gewiss sind, dass die nie den verlieren, aus dem Blick verlieren, der zweifelt und immer wieder neu zweifelt. Ihr Lieben, das ist das Erste, ich brauche ein bereites Herz. Der Zweite, ich brauche offene Augen. Christen sind wach und empfindsam für die Not ihrer Umgebung. Ich weiß nicht, ob du dich ab und zu mal hinsetzt und sagst, wo sind eigentlich die Nöte in meiner Straße, in meiner Umgebung? Wo sind sie denn? Wo sind sie vielleicht? In Heidelberg. Wo sind körperlich, geistig Behinderte? Wo sind vernachlässigte Kinder? Schade, dass Karin Kaiser heute Morgen nicht da sein könnte. Sie könnte sonst etwas dazu beitragen. Was sie tut, so eine Patenschaft für Kinder übernommen. Alleinerziehende, die Dinge über den Kopf wachsen. Da sind neu hinzugezogene, die einfach keine Wurzeln schlagen können. Migranten und vieles andere mehr. Ihr lieben Freunde, dass wir eine Antenne bekommen für hilfsbedürftige, Notleidende und Ungerechtigkeit entwickeln. Viele von euch kennen Albert Schweitzer, den guten Missionar, Entwicklungshelfer, möchte ich mal fast sagen, aus Lambarene. Der hat einmal ein Wort gefunden, das hat mich begeistert, muss ich euch erzählen. Schafft euch ein Nebenamt. Ein unscheinbares, womöglich ein geheimes Nebenamt. Tut die Augen auf und sucht, wo ein Mensch ein bisschen Zeit, ein bisschen Teilnahme, ein bisschen Gesellschaft, ein bisschen Fürsorge braucht. Vielleicht ist es ein Einsamer, ein Verbitterter, ein Kranker, ein Ungeschickter, dem du etwas sein kannst. Vielleicht ist es ein Greis, vielleicht ist es ein Kind. Wer kann die Verwendungen aller aufzählen, die das kostbare Betriebskapital, Mensch genannt, haben kann? An ihm fehlt es an allen Ecken und Enden. Darum suche, ob sich nicht eine Anlage für dein Menschentum findet. Lass dich nicht abschrecken, wenn du warten oder experimentieren musst.
auf Enttäuschung und sei auch gefasst. Aber lass dir ein Nebenamt, in dem du dich als Mensch an Menschen ausgibst, nicht entgehen. Es ist dir eins bestimmt von Gott, wenn du nur richtig willst. Zitat Ende. Ihr lieben Freunde, bei uns im Hauskreis sagte jemand den Satz, den habe ich mir sofort aufgeschrieben. Es ist wichtig, dass ich offen bin und bereit bin, sodass Gott jederzeit Zugriff auf mich hat. Das hat mir gefallen. Dass Gott jederzeit Zugriff auf mich hat. Dass er mir einen Impuls geben kann und ich bin da und werde das tun. Wer das im Herzen hat, dem schickt Gott Arbeit. Manfred Siebald hat ja dieses bekannte Lied geschrieben. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendwo wirst du von ihm gebraucht mit deinen Gaben. Und wenn du ihn fragst, weist er dir die Arbeit zu. Kannst du trösten und beraten, hören, wenn ein anderer klagt? Oft will Gott nicht große Taten. Liebe ist gefragt. Willst du das mit anderen teilen, was dir Gott gegeben hat? Willst du reden, helfen, heilen? So wie er es tat, irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Dritte, ich brauche Verbindung nach oben. Ich brauche Verbindung nach oben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich sehe so viel Not. Ich sehe so viel Not auch bei mir in der Nachbarschaft. Und wo ich mit Menschen zusammenkomme, da kann ich nicht überall für zuständig sein. Das geht über meine Kraft. Das geht über mein Fassungsvermögen und ich würde den Tag gerne von 24 auf 28 Stunden verlängern, aber das ist mir auch nicht so möglich. Ich schaffe das nicht. Geht euch das auch so? Zeit ist ja das kostbarste Gut, glaube ich, was wir so haben. Wem soll ich denn dienen? Christen sind wach und empfindsam, aber auch hellhörig auf Gottes Winke. Darf ich das mal so sagen? Ich kriege sehr viele Bettelbriefe. Bitte um Spenden und so weiter. Ich werfe die ruhigen Gewissens in den Abfalleimer. Lasst mich das mal ganz offen sagen, weil ich das Äußerste an der Stelle tue. Mehr geht nicht. Sonst muss ich bei euch wieder tanken gehen. Wenn man das tut, dann kann man auch mit gutem Gewissen Nein sagen. Das ist so wichtig. Und mir ist da mein Herr sehr, sehr wichtig. Unser Herr hatte ja alle Möglichkeiten. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Der hätte die Krankenhäuser abschaffen können. Der hätte durch die Krankenhäuser gehen können, alle Krankheiten, Heilungen und alles leer machen. Und unser Herr hätte eigentlich den größten Stress haben müssen, weil er alle Möglichkeiten zur Verfügung hatte. Oder? Und ich stelle fest, dass unser Herr aus der Ruhe kam. Warum? Obwohl er so viel Not sah, hat er sich immer wieder die Zeit der Stille genommen. Und er hat die obere Antenne nicht verloren. Und er sagt einmal, ich kann und tue nur das, was mein Vater im Himmel mir will, sagt. Das tue ich. Ich lasse mich nicht von der Not der Menschen schieben. Ich lasse mir auch nicht ein schlechtes Gewissen machen. Sondern ich bin mit dem Vater unaufhörlich in Verbindung und tue das, was er sagt, wo er mir einen Impuls gibt. Lieben Freunde, das ist in Epheser 2 gemeint, dass selbst unsere guten Werke von Gott vorherbestimmt sind. Dort, wo wir etwas Gutes tun, ist das nie ein Grund, eingebildet zu werden, stolz zu werden. Nie. Da hat Gott immer seine Hände im Spiel. Er hat die Gelegenheiten gegeben, er hat uns mit Fähigkeiten beschenkt, dass wir nur das tun brauchen, was er vorbereitet hat. Das ist unwahrscheinlich gut, das ist Gnade. Jeder kann und soll diakonisch in seinem Umfeld leben. Aber wichtig ist, wo gibt mir Gott einen Impuls? Und dann gibt er ihn mir da und nicht da. Ich merke das. Ich merke das immer wieder, was dran ist für mich und was nicht dran ist. Ein vierter Punkt. Unser Einsatzfeld kann sich ändern. Es gibt unterschiedliche Lebensphasen, die auch unseren diakonischen Dienst am nächsten verändern können. Ich finde das gut, dass wir Aktionen machen. Ich werde nachher nochmal kurz darauf zurückkommen hier. Aktionen machen und irgendwo dort wirklich zugreifen. Es kann sein, so war auch der Tenor bei uns im Hauskreis, dass sich das ändert. Zum Beispiel für die mittlere Generation, dass sie auf einmal merken, jetzt bin ich in allererster Linie in der Familie gefragt. Die Eltern werden älter. Die werden hilfsbedürftiger. Und da kann man nicht zuerst nach der Gemeinde rufen, sondern da sind zunächst immer die Angehörigen gefragt. So heißt es auch, steht es auch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5. Ihr Lieben, vielleicht ist das für dich dran. Da ist dein sozialdiakonischer Einsatz, dass du von ganzem Herzen dich darum kümmerst. Ich habe das mit meiner Frau durchdiskutiert, was das für uns heißt. Das heißt was. Für meine an Demenz erkrankte Schwiegermutter. Das heißt was. Und da sind Pläne, die mit in unseren Terminkalender aufgenommen werden. Denn es nützt nichts, dass ich irgendwo anders mich engagiere und die Schwiegermutter vergesse. Sondern da ist der Erstauftrag. Das kann ändern, auch mit unserem fortgeschrittenen Alter. Und deshalb kann ich auch guten Gewissens Appelle und Aufforderungen hier und da mitzumachen, überhören, wenn ich weiß, wo mein Arbeitsfeld liegt und wo ich das schon von Herzen wirklich auch ausübe. Lasst mich in einem zweiten Punkt einfach mal fragen, ich spüre das. Sag mal, was tust du denn eigentlich ganz privat, nicht als Pastor, sondern als Mensch Fritz Weidemann und als Christ Fritz Weidemann? Ich sage euch ein paar Dinge. Ich könnte euch jetzt erzählen, wie wir in einer Drei-Zimmer-Wohnung über Wochen einen Alkoholkranken aufgenommen haben in meinem Büro mit zwei kleinen Kindern drin und das Büro auch noch drin, haben übernächtigen lassen und gepflegt und so weiter und so weiter. Und wie wir uns als ganze Gemeinde dort eingesetzt haben. Ich will euch auch nicht verschweigen, dass eine große Enttäuschung damit verbunden war, dass man sich jahrelang darum gekümmert hat und das Endergebnis nach vielen guten Versuchen war, nichts in der Gosse geblieben. Lasst mich das sagen. Aber lasst mich noch eins hinzufügen. Ich würde es heute genauso wieder tun, wenn ich den Impuls kriege. Wir machen das nicht letztlich vom Ergebnis abhängig. Wenn Christus bei uns alles vom Ergebnis abhängig machen würde, dann sähe es bei mir schlecht aus und wahrscheinlich bei dir auch. Und mit dem Tropfen auf den heißen Stein. Wie wenige Christen gibt es, sind das nicht auch ein Tropfen auf den heißen Stein in dieser Welt? Vorsicht, wenn wir so von der Seite an die Dinge herangehen. Da könnte ich sehr vieles zu sagen an der Stelle, was wir als Familie gemacht haben. Ich stelle fest, dass meine Gebetsliste immer länger wird mit hilfsbedürftigen Menschen. Sagst du auch beten, das ist alter Hut. Langsam. Ich glaube, dass das letztendlich das Wirksamste ist, dass Gottes Kräfte und Gottes Segen zu einem Menschen hinkommen. Die Liste führe ich also. Ich halte bewusst Kontakt mit einigen Personen, denen es sehr schlecht geht. Ich schreibe Briefe, die ich früher nicht geschrieben habe, weil meine Antenne ausgefahren wurde und ich da warmherziger und empfindsamer geworden bin. Ich habe jemanden besucht, den ich kenne von früher. Er ist jetzt 80. Und dann sagt er mir, weißt du, wir duzen uns mittlerweile. Dann sagt er, weißt du, oder ich interpretiere mal, ich habe sehr viel geleistet an vorderster Front, auch im frommen Bereich. Ich habe den Anschein, das ist alles vergessen. Nicht, dass ich dauernd ein Dankeschön haben will und dauernd hier den. Aber dass mal gar keiner mehr von denen vorbeischaut. Gar keiner mehr. Es hat mir wehgetan. Und ich habe gesagt, du, wir bleiben in Verbindung. Wir sind zwar hunderte von Kilometern auseinander entfernt. Das hat mir wehgetan. Es hat mir wehgetan, dass vor 14 Tagen hier jemand aus dem Gottesdienst rausging und mir nachher gesagt hat, weißt du, ich habe einen schweren Verlust an meiner Seite erlebt. Es ist jemand gestorben. Ich glaube, es hat keine Handvoll dieser Gemeinde gefragt, wie geht's dir damit? Es hat mich nie losgelassen. Sicher kann man nicht jeden kennen und so weiter. Und dafür sind in erster Linie die Hauskreise für verantwortlich an der Stelle, wo es überschaubar ist. Aber es hat was mit mir gemacht. Ich lebe mit offenen Augen in meiner Nachbarschaft. Wir kümmern uns um eine Familie mit vier Kindern, dort, wo der Mann jetzt die Familie verlassen hat und wo große Not da ist. Vorher nie großen Kontakt gehabt. Aber da merkst du auf einmal, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Und das ist schön, wenn solche Leute dann auch vielleicht sagen, wissen Sie, aus meiner Religion hat sich kein einziger um uns gekümmert. Aber Sie, der Sie in anderer, ganz anderer sind, anderer Religionsgemeinschaft angehören, Sie kümmern sich darum. Da hat jemand einen Herzinfarkt bei uns in der Straße bekommen. Ich kriege nicht alles mit, kriege viel zu wenig mit, glaube ich. Meine Frau kriegt mehr mit. Ein Herzinfarkt. Dann ist das doch gut, wenn man da hingeht, sich erkundigt, schellt. Ich habe das und das gehört. Und dann zum Schluss auch sagt, und da habe ich auch umgelernt. Ich sage jetzt nicht mehr, ich denke an Sie. Ich sage das klarer. Ich möchte für Sie beten. Ich möchte für Sie beten. Und dann sieht man auf einmal erstaunte Gesichter. So, und jetzt kam dann den ersten Tag wieder raus da aus der Reha und mit jemand sprechen. Sprechen, wie geht's Ihnen? Und dass da etwas bleibt. Und sowas spricht sich dann auch rum. Und dann gibt es auch mal Streit. In Nachbarschaften gibt es Streit. Und ich denke, dass Christen Streitschlichter sein sollten, nicht Streitstifter. Und dass Menschen dann kommen, können sie nicht mal und so weiter und so weiter. So versuche ich, das zu tun. Darf ich es mal so vielleicht an der Stelle sagen. Christenmenschen sind wach und empfindsam. Lasst mich aber zum Schluss noch etwas sagen für die Gemeinde. Für die Gemeinde, wir haben ja, wie kann die Gemeinde sozialdiakonisch tätig sein? Wir haben ja so zwei Projekte, wo Daniel Rentschler federführend ist. Einmal betrifft es das Kinder- und Jugendheim in Leimen, wo man eine Streichaktion, also nicht so, sondern wirklich den Pinsel quälen und dort etwas machen kann, so richtig zu energisch zupacken, Glaube, der energisch zupackt. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Da haben sich so viele gemeldet, dass das schon, ich hätte fast gesagt, ausverkauft ist. Es gibt noch eine Aktion am 14. Juli, dort, wo man auch wohnungslosen Menschen helfen kann, sie unterstützen kann, dass sie besser wohnen können. Das ist in Schriesheim, dazu wird ein Teich mit ihnen gemeinsam gereinigt und so weiter. Das ist so wichtig, ein Projekt für die ganze Familie. Nicht, dass man die Kinder da baden soll oder so irgendwas da im Teich, sondern da wird auch gegrillt und so weiter. Aber wir brauchen Menschen, die sagen, da helfen wir mal, dass sie etwas lebenswerter leben können an der Stelle. Am 14. Juli, dort hinten steht so eine Schnur, da kann man seinen Namen dann draufschreiben, auf so Zettelchen, Namen draufschreiben und dann ist man mit dabei. 14. Juli. Lasst mich aber jetzt mal etwas sagen, was mich auch bewegt. Mich bewegt vor allen Dingen, was für uns als Gemeinde dran sein könnte, was andere Gruppierungen, die sehr wertvolle Dienste tun, vielleicht nicht tun. Dass wir das nicht sehen, dass wir das vielleicht auch tun. Und mich bewegt immer dieses Wort, es war unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Man gab jedem, was er nötig hatte. Das ist eine Herausforderung für uns, was dort in der Apostelgeschichte steht. Das werden wir im Auge behalten müssen. Und da sind Knospen, da läuft schon manches auch in unserer Gemeinde. Aber das könnte noch schöner aufgehen. Diese Knospe könnte sich noch viel besser entfalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch diese drei Predigten Gott auch Menschen aus dieser Gemeinde berufen will, die sagen, da schlägt mein Herz. Gott hat mir auch so eine besondere Gabe der Barmherzigkeit vielleicht gegeben. Ich bin dabei, wo es um Soforthilfe geht. Um Abwendung von konkreter Not sofort. Vielleicht gibt's andere, die sagen, ich bin mehr für das Längerfristige da. Für die Hilfe zur Entwicklung und zur Veränderung. Hilfe zur Selbsthilfe, zur Begleitung. Wir merken, da fehlt es oft dran. Und dass all diese guten Impulse, die zum Anschieben sind, dass sie verpuffen, weil die Nachhaltigkeit irgendwo fehlt. Wessen Herz hier schlägt, der melde sich. Ich habe mal 4 oder 5 Dinge aufgeschrieben. Das erste ist wirklich Fürbitte für Menschen in Not. Vielleicht solltest du dir auch eine Liste anlegen, wenn du glaubst, dass Gott ein Gott ist, der sich bitten lässt und dessen Herz schlägt für Abwendung von Not jedweder Form, dann lege dir eine Liste an, damit du die Menschen nicht vergisst. Das zweite habe ich mal so genannt, ein stiller Diakoniefonds innerhalb der Gemeinde, in den Menschen auch etwas hineingeben können, denen Gott mehr anvertraut hat, damit man aus diesem Topf nehmen kann für Menschen, die weniger haben. Und dass man ihnen dienen kann, dass sie auch die nötige heilende seelsorgliche Hilfe wirklich bekommen können. Es ist so wichtig, dass das ganz empfindsam geschieht, auch im Raum der Gemeinde, dass niemand in irgendeiner Weise sich an der Stelle erniedrigt oder als Almosenempfänger empfindet. Das Dritte, da fiel mir echt kein anderes Wort ein, wie dieses Abgeben. Wo habe ich das jetzt hier? Ich mache es anonym. Da schreibt mir jemand aus der Gemeinde, als du darüber sprachst, dass wir bedürftige Menschen in unserer Gemeinde haben, kam ich während der Predigt auf die Idee, du solltest zuhören, nicht auf Ideen kommen, aber es war eine gute Idee, kam ich während der Predigt auf die Idee, dir ein Angebot meiner Eltern weiterzugeben. Wir waren bis gestern bei ihnen zu Besuch und kurz bevor wir fahren wollten, sprach mich mein Vater erneut an, dass er sein Auto gern an jemand, der es dringend braucht, für einen geringen Betrag weitergeben will. Oder wenn die Person quasi mittellos ist, verschenkt er es bestimmt auch. Er kennt seinen Vater. Tolle Idee, oder? Das habe ich von Bill Heibels mal gehört, dass sie da so eine ganze Autowerkstatt haben und nicht nur für Bedürftige Autos reparieren, sondern dass Leute sagen, okay, ich tue etwas für andere Menschen, mir tut das nicht so weh und ich gebe denen etwas früher ab, damit anderen gedient werden kann. Nicht die Rostlauben und so, das nicht. Aber tolle Idee, nehmt es einfach mal mit nach Hause an der Stelle. Viertes, Seniorenkreis aktiv. Was ich toll finde, dass die Senioren nicht sagen, also wir möchten nur betreut werden, komm, hier bin ich, betreue mich mal, sondern wir haben gesagt, wir möchten selber aktiv sein. Und so haben wir ja etwas geplant und machen es, ein paar Bilder vielleicht, Geselligkeit mitten in der Woche, der besondere Nachmittag für Senioren, wo die Senioren unserer Gemeinde viele Kuchen backen und wo wir dann ältere Freunde einladen, auch aus Altersheim, es werden viele in Rollstühlen hier gefahren, sage ich mal. Und okay, so ist es. Beim Herrn hat man die noch durch die Fenster gelassen und so weiter. Da waren noch stärkere Leute hier. Angekarrt, ja, okay. Also angefahren, jetzt sind alle wieder wach. Angefahren und wisst ihr, das fand ich so ganz toll. Hier die Senioren und da sind noch ein paar Musiker, die uns freundlicherweise unterstützen. Die das tun, wir möchten auch dienen. Auch dienen. Wisst ihr, auch hier muss ein Umdenken erfolgen. Es gibt Leute, auch in unserer Gemeinde, die sagen, für die Spätlese unseres Seniorenkreises bin ich viel zu jung. Erstmal, wenn ich ein bisschen dattrig bin und so, dann komme ich da hin, so ungefähr, dann brauche ich das. Das ist total falsch. Wir brauchen rüstige Rentner. Wir brauchen Leute, die voll im Saft stehen noch. Und dass die sagen, das ist mein Ding. Und ich will später ab 65 nicht eine Weltreise nach der anderen machen, sondern ich will auch entscheidend anderen Menschen dienen. Und ich übernehme jetzt Verantwortung für Menschen. Lasst uns mal an der Stelle wirklich nachdenken. Ich glaube, dass wir umdenken müssen. Und ich warte darauf, dass eine Gemeinde sagt, wir möchten eine Vollzeitkraft und einen Pastor einstellen für Seniorenarbeit. Denkt doch mal an die Altersumschichtung in unserer Gesellschaft. Sollten nur so ein paar Schlaglichter sein. Ich schließe mit zwei Beispielen. Wisst ihr, es gibt Bibelworte, die kitzeln mich. Eins ist, dass Jesus in Lukas 16, Vers 8 sagt, es gibt Leute, die sind keine Christen, aber die sind klüger als die Christen. Oh, das hat mich gekitzelt. Hat mich gekitzelt. Ihr könnt bei denen auch was lernen, sagt Jesus. Ich habe zwei Beispiele, die mich sehr berührt haben. Und das ist eine Vision. Und ich möchte euch ein Stück weit eine Vision mitgeben, die ihr nicht mehr verliert. Ich habe sie gelesen. Lenningen, irgendwo so ein Ort in diese Richtung. Lenninger Netz bietet betreutes Wohnen zu Hause an. 8.700 Einwohner in 7 kleinen Ortschaften, Zusammenschluss von Kommunen, Kirchen, Diakonie, DRK und Krankenpflegeverein. 20 ehrenamtliche Mitarbeiter besuchen Ältere und Kranke zu Hause, begleiten sie beim Einkaufen, fahren sie zum Arzt oder in die Stadt. Wenn Pflege gefordert ist, vermittelt man einen Pflegedienst zu Ärzten oder anderen Einrichtungen. Weitere 10 handwerklich begabte Männer helfen bei kleinen Reparaturen im Haus und beraten bei großen Reparaturen. In Lenningen hilft man sich, so war zu lesen. Sie haben Zeit, die anderen haben es immer so eilig, sagt Frau X, die regelmäßig besucht wird. Es ist schön, wenn Sie zu Besuch kommen, sonst sehe ich die ganze Woche niemanden. Meine Töchter telefonieren ja immer nur mit mir. Mit Frau X kann ich gut auch mal Kleider einkaufen gehen. Aufgabe für aktive Christen. Und dabei geht es um ein zentrales Anliegen des Neuen Testamentes. Verantwortlich, Koordinatorin, ist ein ehrenamtlicher Geschäftsführer, Geschäftsführerin. Das ist das eine. Und noch etwas anderes, das hat mich begeistert. Ein Verein gründet ein Spendenzeitkonto. Spendenzeitkonto. Das heißt, wenn man rüstig ist, 65 oder früher in Rente geht, der zahlt auf sein Konto ein. Zum Beispiel pro Woche engagiere ich mich 2 oder 3 Stunden für ältere, hilfsbedürftige Menschen. Und die werden meinem Konto gutgeschrieben. Konto Fritz Weidemann, 17. KW, 3 Wochen hat er anderen Hilfsbedürftigen gedient. Mit den Wochen, Monaten und Jahren wächst mein Konto mit den geleisteten Stunden an. Und dann kommt vielleicht die Zeit, wo ich Hilfe brauche. Und dann engagieren sich Jüngere für mich und das wird mir von meinem Guthabenkonto abgezogen. Ein ständiger Kreislauf. Ich zahle auf mein Guthabenkonto ein und kann später bei Bedürftigkeit davon abbuchen. Nun entnehme ich dem allgemeinen Gemurmel natürlich diese tolle Schlussfolgerung. Und was ist, wenn ich 20 Jahre gedient habe und dann sterbe und andere haben mir nicht gedient? Das ist ja schlimm. Ich fand einen Satz von Don Bosco. Er hat gesagt, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der im Angesicht des Todes beklagt hätte, zu viel Gutes getan zu haben. Mich begeistert das. Mich begeistert, wie Leute auf Ideen kommen, dessen Herz nicht von Christus erwärmt worden ist. Und ich frage mich, wo sind in den Gemeinden Leute, die hier Visionäre sind, die vordenken und sagen, hier bringe ich mich ein mit all dem, was mir Gott zur Verfügung gestellt hat. Dass neue Ideen geboren werden, müssen das andere uns immer vormachen? Ich denke, hier sollten wir darüber nachdenken. Ich schließe mit einem Wort aus den Sprüchen. Wer den Bedürftigen hilft, der leiht dem Herrn, und wer Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Anders ausgedrückt, vertraue mir doch bitte, dass auf dem Geben mehr Segen liegt als auf dem Nehmen. Amen.
Ja, vielen Dank, Pastor Weidemann, für die Predigt. Jetzt haben wir viele Impulse bekommen.